Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zum Nummer 1 Rentner-Podcast der Bike-Szene. Hot Seats and Cold Brews und auf der anderen Seite der ganz frisch gebackene Frührentner, Taxi. Taxi, ja. Wie geht's dir?
Ich hab's geschafft, Leute, ich bin einer von euch.
Der letzte noch Verbliebene und jetzt auch.
Ich bin zurück im normalen Leben. Ja, ich bin tatsächlich gestern Abend spät erst von der Weltmeisterschaft aus dem Wallis, Aletsch Arena, zurückgekommen. Und habe dir gerade schon vorab gesagt, dass mein Kopf schon noch ein ganz schönes Karussell ist. Nicht wegen einer wilden Afterparty oder so, sondern ja, weil einfach die letzten Wochen natürlich emotional sehr, sehr viel irgendwie los war bei mir, mit der Gewissheit, dass man dieses Kapitel Weltcup-Racen in der Intensivität und mit der, ich sag mal, professionellen Ambition jetzt abschließen wird. Ja, ist da schon wirklich viel, was einem durch den Kopf geht, weil es doch ein sehr, sehr krasses, intensives, langes und wichtiges Kapitel meines Lebens bis hierhin war. Und da schwingt doch einiges mit, wenn man sagt, Okay, das Ding machen wir jetzt in der Form zu.
Du hast ja jetzt schon ein paar Mal deine Karriere quasi beendet. Und zwar erst so die als Slopestyler, dann die als Downhill-Racer und jetzt die als Enduro-Fahrer. Es ist jetzt das erste Mal, wo du nicht genau weißt, what's next, weil du das letzte Mal, also vor allen Dingen der Übergang zwischen Downhill und Enduro, der war ja so ein bisschen, glaube ich, es hat sich ein neues Fenster aufgetan oder eine neue Tür ist aufgegangen und durch die bist du durchgegangen, oder?
Ja, es ist schon, so wie du sagst, es war immer so, wie wenn du auf der mehrspurigen Autobahn bist und du merkst, irgendwann eine Spur ist freier, da kannst du Gas geben. So war das bis hierhin eigentlich immer bei mir, dass sich, wie du schon richtig sagst, was anderes aufgetan hat, wo nicht nur eine Möglichkeit da war, sondern wo auch Leidenschaft da war, wo sich's auf eine natürliche Art und Weise immer hin entwickelt hat. Also auch so der Umschwung von Downhill zu Enduro, das war so ein, ja, eigentlich so ein ziemlich smoothes Ding, hat sich so entwickelt und ich habe dann im Enduro einfach damals Feuer gefangen und habe mich da dann mehr rein investiert und das war nie so ein bewusstes, okay, ich höre jetzt auf mit dem Downhill Racen, sondern das war halt so, ist einfach so passiert, sage ich mal, und jetzt ist es ja wirklich eine konsequente Entscheidung, ein Schritt, den ich gehe, ganz bewusst, aus vielen hunderten Gründen, sage ich mal. Ein Stück weit tun sich auch andere Spuren auf und andere Möglichkeiten auf, was schon auch ein oder Gründe sind, die dafür sprechen. Aber es ist ja schon so, dass ich jetzt noch nicht ein abgeschriebener Fahrer war, der irgendwie nichts mehr bringt, so ungefähr an der Rennfront. Wo man dann sagen würde, ja, okay, sorry, du kriegst halt keinen Ride mehr, du bist zu langsam, du bringst es nicht mehr, wie auch immer, sondern, und da bin ich auch ein Stück weit glücklich drüber, dass ich mich proaktiv für ein Karriereende auf dem Niveau, sage ich jetzt mal,
Man sagt ja so ein bisschen, der Gladiator stirbt in seiner Arena und das ist bei dir jetzt nur wirklich nicht so. Also du warst ja schon irgendwie noch immer, ja, dran vorne.
Ja. Ne? Ja, voll. Also ich bin mega dankbar dafür. Ich hatte ja wirklich eine super verkorkste Saison dieses Jahr mit technischen Defekten, einem Virus und hätte mir natürlich gewünscht, dass ich dieses Jahr im Overall nochmal irgendwie das Ganze ein bisschen schöner hätte abschließen können. Aber das ist auch noch ein Thema, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Die letzten Rennen hätte ich vielleicht nicht so genießen können, wenn das Ganze jetzt am Ende so mehr Performance-Ergebnis-driven gewesen wäre und ich noch im Overall was hätte holen wollen, wie auch immer.
Ja.
Aber ich bin super dankbar für Leogang zum Beispiel, wo ich dieses Jahr einfach nochmal zeigen durfte, dass ich den Pace hatte, Polen war auch gut. Auch da hatte ich eine Top 10 Stage zum Beispiel. Also, ich habe dieses Jahr mehrfach eigentlich Top 10 Stages gehabt. Ein Finale hatte ich auch schon einen guten Pace und konnte mir so selber beweisen, das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger als das anderen beweisen zu wollen. Aber ich konnte einfach für mich selber mir nochmal manifestieren dieses Jahr mit diesem Top 20 Ergebnis in Leogang und mit mehreren Top 10 Stages. Okay, I still got it. Also, ich bin jetzt 8 Jahre Enduro-Weltcup geraced und bin in den 8 Jahren sowohl im ersten als auch im letzten Jahr Top 20 Overall-Ergebnisse gefahren. Und das ist so, wo ich ein kleines bisschen als Athlet stolz drauf bin, dass ich das so halten konnte und durfte über die Jahre unter den wildesten Umständen.
Wobei man dazu ja sagen muss, also ja, das ist von den Ergebnissen erhalten, aber von der Pace ja nicht, sondern
Voll.
die Pace ist ja so viel schneller geworden,
Irre.
der Sport ist so viel professioneller geworden und du hast es geschafft, dich da mitzuentwickeln und es jetzt bis zum Schluss zu halten. Also von daher ist es ja, also wenn du mit der Pace jetzt vor 8 Jahren am Start gewesen wärst, hättest du jedes
Ja.
Rennen gewonnen wahrscheinlich.
Will ich mir jetzt nicht rausnehmen, aber super interessanter Punkt. Ich habe mir eigentlich im Endeffekt jetzt am Wochenende im Bellwald da nochmal so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, auch während dem Rennen.
Immer gut.
Hatte eigentlich Bock, da nochmal anzugreifen, nachdem Morillon so ein wirklich wie so ein Victory Lap war für mich. Der letzte Weltcup war sehr, sehr emotional, wirklich das Wochenende. Bellwald war dann einfach nochmal so ein Standalone halt. Weltmeisterschaft für Deutschland und ich hatte eigentlich nochmal Bock. Ich habe auch mir echt auf Deutsch gesagt den Arsch aufgerissen vor den letzten 2 Rennen und habe alles physisch rausgeholt. Hatte leider mit meiner Schulterverletzung keine Möglichkeit, groß Laps zu machen, was ich auch in Bellwald definitiv zu spüren bekommen habe, dass 2 Minuten Strecken dich nicht auf eine 10 Minuten hochalpine Downhill-Strecke vorbereiten. Aber ich bin in Bellwald gut Rad gefahren. So, bin Stand jetzt der beste Fahrradfahrer, der ich jemals war, technisch wie physisch, würde ich behaupten. Ich habe vielleicht nicht mehr ganz so eine Spritzigkeit hier und da, aber grundsätzlich bin ich die beste Version von mir selbst und habe in Bellwald aber einfach mental gemerkt, okay, ich habe gerade im Kopf einfach nicht die Kapazität, so in diesen Mad-Mode
Ja.
reinzugehen. Also dieser, wo sich's natürlich anfühlt, am Limit zu agieren. So, das ist eigentlich, in diesem Mindset musst du sein, wenn du racest, dass du dir keine Gedanken darüber machst, dass du gerade massivst am Limit agierst, sondern dass das einfach wie so in so einem Tunnel, Slow-Motion-mäßig, sich total normal anfühlt, dass du gerade komplett am Limit agierst. Und das habe ich einfach in Bellwald gemerkt, dass es nicht verfügbar war. Und dann bin ich gecruised, mehr oder weniger. Ich bin richtig gut Rad gefahren, ja. Ich habe jeden Sprint, habe ich gesprintet. Ich habe mich nicht faul hingesetzt und gesagt, okay, ist eh durch die Nummer, sondern ich habe Gas gegeben. Ich habe wirklich mir Mühe gegeben, sage ich mal. Bin gut Fahrrad gefahren, habe natürlich auch hier und da Fehler gemacht, aber bin dann an dem zweiten Race Day irgendwie die erste Stage gefahren, dachte so, ja, okay, ist average, dürfte okay gewesen sein, so irgendwie auf dem 35. Platz vielleicht rumeiern mäßig. Nichts Besonderes, aber auch nicht besonders schlecht. Und ich war halt einfach 51. auf der Stage. No disrespect gegen irgendjemanden, der um diese Position kämpft. Aber da habe ich mir gedacht, alter Schwede, wie krass ist das? Also ich bin gut Fahrrad gefahren gerade und ich habe auch schon Bremspunkte gefühlt fast verpasst und was weiß ich. Aber einfach, weil dieser Switch im Kopf gefehlt hat, in diesem Mad Mode zu sein, sage ich jetzt mal, bin ich direkt so krass nach hinten durchgereicht worden. Und das war eine Pace, wo ich safe damals Top 20 mitgefahren wäre. Wenn du einfach clean, smooth deine Runs durchgefahren bist in den allerersten Jahren, und das über ganzes Rennwochenende geschafft hast, dann warst du mehr oder minder Top 20, sage ich mal. Und das ist irre zu sehen, wie sich da der Sport weiterentwickelt hat. Und es ist cool. Und ja, wie gesagt, macht mich an der Stelle ein Stück weit stolz, dass ich das mithalten konnte. Und macht mich umso stolzer zu sehen, was wir für Raketen im Rennen hatten am Wochenende bei der Weltmeisterschaft. Also German Enduro Future looks bright.
Sehr gut. Das ist ja schön. Ey, lass uns mal, bevor wir jetzt über die Rennen nochmal detaillierter reden und über den ganzen emotionalen Hickhack, aber lass uns mal bitte ein paar Wochen zurückgehen, so ein bisschen kurz nach unserer letzten Folge, wo es dann für dich hieß, es geht jetzt in den Summer Break. Und was ist da so mental in dir passiert? Weil das ist ja wahrscheinlich so die Zeit, wo du dir dann wirklich gedacht hast oder Gedanken drüber gemacht hast oder ihr euch Gedanken gemacht habt, wie geht's weiter?
Ja, also da muss ich tatsächlich noch viel weiter vorne anfangen, weil die Entscheidung, dass das meine letzte volle Saison sein wird, haben wir Anfang des Jahres schon getroffen. Mhm. Und der wirklich entscheidende Punkt dafür war, dass wir gemerkt haben, für uns als Familie mit den 4 Kids und vor allem für Katrina hier zu Hause mit den 4 Kids, sind diese Back-to-Back-Rennblöcke einfach nicht mehr manageable. So, das war einfach too much und da hätte ich jetzt auch am Wochenende Weltmeister werden können, was weiß ich. Die Entscheidung wäre nicht revidierbar gewesen, weil das einfach eine Priorität hat, die deutlich höher liegt. Und wir haben gesagt, oder wir haben damals gemerkt und realisiert, okay, es ist einfach für uns als Familie nicht mehr tragbar, nicht mehr machbar. Und that's it. Ganz egal, wie ich als Rennfahrer über meine Karriere denke an der Stelle, das ist einfach, Familie hat da die Priorität und da haben wir gesagt, okay, das machen wir nicht mehr. Ob ich jetzt einzelne Rennen noch mit einer gewissen Professionalität und Ambition angehen würde, sei mal dahingestellt. Aber an dem Punkt haben wir gesagt, okay, volle Saison auf gar keinen Fall. So, das war der erste Punkt. Dann war es natürlich für mich eine große Motivation, überhaupt die Saison zu fahren, weil Jack mein Teammate ist und ich mich da als Wingman sehe, weil ich weiß, in dem Sport ist es extrem wichtig, gewisse Menschen um sich herum zu haben und da darf ich mich glücklich schätzen, eine Person gewesen sein zu dürfen, die relevant war an dem Platz, wo ich war, nicht nur als individueller Athlet, aber einfach als Teamplayer, besonders für Jack. Und das war für mich eine große Motivation und ein großer Grund, überhaupt diese Saison komplett durchzuziehen. Und ja, ich meine, dann bin ich ja unter den entsprechenden Umständen gestartet. Es ist ziemlich viel schief gegangen, aber ich habe gemerkt, ich habe Pace, was dann natürlich wieder dieses Feuer in mir angezündet hat als Racer. Und als dann Mitte der Saison in Leogang tatsächlich alles nochmal funktioniert hat und ich zeigen konnte, was ich eigentlich kann, Top 10 Stages gefahren bin unter krassen Bedingungen und Top 20 Overall, da habe ich so gemerkt, oh Mann, vielleicht wird's doch schwieriger, als ich dachte, aufzuhören. Und habe dann aber auch relativ schnell so gesagt, nein, ich habe meine Gründe und das ist eine beschlossene Sache. Und das Wochenende war im Endeffekt so wirklich ein Geschenk für mich. Und klar, dann hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht kann ich noch im Overall das Ganze wieder ein bisschen aufräumen, weil bis dato nur Finale eigentlich ein Rennen war, was schiefgelaufen ist. Und dann ging es halt in den zweiten Rennblock rein mit Kanasai, wo ja dann, ja, wie ihr schon im letzten Podcast erfahren habt, viel schiefgelaufen ist, ich mir die Schulter kaputt gemacht habe und dann konnte ich La Touille gar nicht racen. Und das war, an dem Punkt habe ich echt kurz gedacht, oh shit, ich glaube, das war mein letzter Weltcup. So, da dachte ich so, ich werde die letzten gar nicht mehr fahren können, weil Schleimbeutel kaputt in der Schulter und so weiter, kann super lange dauern. Und da habe ich irgendwie kurz gedacht, krass, war das jetzt das Ende? Und das war irgendwie spannend, weil ich so gemerkt habe, da hängt dann doch viel, oder ich hänge sehr stark da dran, mein Ende irgendwie gestalten zu wollen, sage ich mal. Nachdem das dann schon schief gelaufen war, in Anführungszeichen, das mit einer starken Saison abzuschließen, das ganze Kapitel, dachte ich so, boah, ich will doch wenigstens irgendwie Tschüss sagen, auf irgendeine Art und Weise, so ungefähr. Und das war dann irgendwie spannend und da war ich jetzt im Endeffekt einfach nur super dankbar, dass ich diesen letzten Rennblock überhaupt mitnehmen konnte und ja, da in Morillon irgendwie so, ja, das wirklich auf eine extrem besondere Art und Weise nochmal genießen durfte und das ganze Kapitel abschließen konnte. Und da war es dann schon sehr, sehr präsent. Also in Morillon wusste ich, that's it, das ist mein letzter Weltcup als Profi in einem Factory-Team. So,
ich meine, da hast du ja auch im Vorfeld schon announced, dass du zurücktrittst, ne?
Genau, also ich habe es am quasi, ich glaube am zweiten Practice Day, also vor dem ersten Race Day, habe ich einen Post gemacht. Und ich war auch die ganze Zeit hin und her gerissen, so soll ich überhaupt was sagen, soll ich was posten. Aber irgendwie hat mich dann das so ein bisschen motiviert, dass ich so dachte, ah, ist vielleicht schade, wenn man nichts sagt.
Ja.
Weil ich mich in die Rolle der anderen auch ein Stück weit dann versetzt habe und dachte so, ja, wenn ich jetzt, weil es sind tatsächlich ein paar Leute, die aufhören, auch in meinem Dunstkreis, also zum Beispiel ein guter Kumpel aus Schweden, Olli Kangas, extrem guter Radfahrer, der hat auch seinen letzten Weltcup gefahren, hat das aber still und heimlich gemacht so. Und da dachte ich so, oh, ich fände es schade, wenn ich es nicht gewusst hätte, weil ich ihm gegenüber ja auch die Wertschätzung bringen möchte und ihm Tschüss sagen will auf eine Art und Weise. Und die Chance wollte ich einfach den Leuten auch um mich herum bieten. Und es hat mir vielleicht auch ein bisschen den Druck genommen,
Wir alle haben ja so die Szenen gesehen, wie du ins Ziel kommst und dir alle so entgegenkommen. Mhm. Ein sehr, sehr emotionaler Moment. Aber das ist das, was ja, was halt so präsent ist. Aber wie war es denn beim Rennen? Wurde dir da, also da trifft man ja dann doch immer wieder unterschiedliche Leute, die das halt vielleicht mitbekommen haben. Und das hat man dann halt irgendwie nicht im Fernsehen oder auf YouTube gesehen. Wie war das?
Ja, boah, es war schon echt krass emotional. Und ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Und hab an dem Wochenende sehr viel geheult, tatsächlich. Also irgendwie so richtig krass klar wurde mir das. Ich habe meinen Geschwistern eine Nachricht geschrieben. Ich habe 4 Geschwister, bin der Jüngste. Und habe so gemerkt, auch als ich die Nachricht geschrieben habe, dass mir eigentlich viel, also viel, viel mehr wert ist, was die über mich denken, als irgendjemand da draußen. Sorry, Leute. Aber als ich denen so geschrieben habe, weil ich so dachte, ja, ich will ein paar Leuten vorher, bevor die irgendeinen Instagram-Post lesen, einfach das persönlich schreiben. Und da habe ich es in die Deutsche Enduro Union reingeschrieben, weil ich da ja als Häuptling eine leitende Rolle habe, dass das wahrscheinlich mein letzter Weltcup sein würde. Und habe es meiner Familie separat geschrieben und so einfach ein paar Nachrichten gedroppt. Und da saß ich so im Bett. Und da hat mich das irgendwie so überwältigt und ich habe echt einfach Rotz und Wasser geheult, als ich meinen Geschwistern diese Nachricht geschrieben habe. Weil ich so dachte, so, ja, der kleine Bruder, so, der irgendwie da seinen Weg gegangen ist und jetzt schließt sich halt so ein Kapitel.
Ja.
Und das war dann schon krass emotional alles, schon vor dem ersten Race Day. Und als ich dann diesen Post gemacht habe, war das krass überwältigend, wie viel Resonanz da drauf gekommen ist. Also die Kommentare sind ja das eine, aber wie viele Nachrichten mir geschrieben wurden, wie viele Leute mich angerufen haben und oder zu mir gekommen sind, auch dann am Rennen, das war schon sehr, sehr bewegend und extrem wertschätzend für mich. Und da habe ich schon gemerkt, das Rennen kann ich gar nicht normal fahren. Ich kann jetzt hier nicht einfach so Vollgas-Racer-mäßig das Ding durchziehen und hab mir dann einfach auch vorgenommen, das Ding will ich jetzt richtig genießen. Und wenn du halt ein Gehirn da oben drin hast, was über ein Jahrzehnt auf jede Sekunde rausholen, Rennen fahren, getrimmt wurde, vom Prinzip her wie so ein egoistischer Modus, weil es ja nur darum geht, der Schnellste zu sein, für dich selbst jetzt erstmal, dann ist es extrem herausfordernd und alles andere als selbstverständlich, dass man dann in so einen Genießermodus, sage ich mal, springen kann. Und am ersten Tag bin ich irgendwie so zwischen den Stühlen gefahren, sage ich mal, habe das schon irgendwie genossen, aber habe schon so gemerkt, okay, ich versuche hier schon gerade zu pushen und zu racen. Und dann an dem zweiten Morgen, als ich so durch die Pits auch durch bin und wie du eben sagst, halt so diese ganzen Leute, mit denen du jetzt über Jahre immer Zelt an Zelt, Pit an Pit, gestanden hast und denen dann so in die Augen guckst und du merkst, die sagen dir gerade anders guten Morgen oder sprechen vielleicht noch mit dir, bedanken sich für was man getan hat, was auch immer. Oh, das war schon irgendwie krass bewegend und da habe ich gemerkt, wow, irgendwie ist das anders hier. Und dann bin ich auch in den Race Day reingegangen und das war echt so wie so ein Victory Lap. Also ich habe es einfach so krass genossen und was eigentlich der coolste Moment vom ganzen Rennen war, der hat das Ganze so manifestiert, auf der ersten Stage an dem Morgen gab es unten so eine Wiesensektion, die wir den Vortag auch schon mal als Ende von einer anderen Stage gefahren sind. Und da gab es so eine krasse Stufe drinne, die man so wegdrücken musste und dann aber immer noch richtig gecased ist. Also es war so ein richtig harter Hack. Und da hatte ich schon an dem Tag vorher, dachte ich so, Alter, wenn du hier abziehst, kannst du es vielleicht schaffen, bis auf den nächsten Knuckle drauf, also so bis auf die nächste Wiesenwelle. Das wäre das übelst kranke Gap. Und es war halt so ein bisschen so ein Mythos, so, ja, kann man das springen? Und dann hat irgendjemand gesagt, ja, irgendjemand hat es fast aus Versehen gesprungen, aber den hat es übelst zerrissen, weil der halt gecased hat. Und dann habe ich irgendwie so gemerkt, so, ich habe voll Bock, das zu springen. So, ich muss es machen. Und das hat mich halt so gekitzelt einfach, ne? Und dann habe ich oben kurz vor meinem Start, habe ich einen Leo Barich angerufen, der Trackside war und immer für die Deutsche Enduro Union Videos macht und so weiter. Da habe ich gesagt, Leo, geh zu der Wiese, ich spring den Hack. Und dann haben wir uns oben noch so aufgehypt und Eddie Masters ist ein paar vor mir gestartet, was auch super nett war, weil wir all die Jahre zusammen geraced sind und uns gut verstehen und der mich auch noch so voll ermutigt, so, ja, Mann, macht's auf jeden Fall. Und dann habe ich echt die ganze Stage halt nur so von diesem Hack darüber nachgedacht, ne, und habe noch so im Helmkamera-Video, glaube ich, hört man das sogar, wie ich so sage, send the leap, so, ne, wie ich da drauf zufahre. Und dann komme ich halt echt in die Wiesensektion und habe das Ding halt abgezogen und das war schon, ich weiß nicht, das Ding ist bestimmt, boah, also auf jeden Fall über 10 Meter weit gewesen, so 3 bis 3,5 Meter, 4 Meter Höhenunterschied vielleicht. Halt auf die Wiese drauf, so ein stumpfer Hack. Und es war so ein geiler Moment für mich, weil das hat ja jetzt nicht unbedingt Sinn gemacht im Sinne vom Rennenfahren. Ne? Also die ganze Stage hat sich bei mir irgendwie nur darum gedreht. Und dann habe ich mich in der Kurve danach halt so umgedreht und so ein Fistbump zu den Leuten gemacht und so gefeiert, weil die halt natürlich voll ausgerastet sind da. Und kurz danach war dann halt die Ziellinie. Und ich bin so über die Ziellinie gefahren und dachte so, krass, so glücklich bist du, glaube ich, noch nie aus einer Stage rausgerollt. Und das war für mich so ein Moment, der das so manifestiert hat. Ja, Mann, du fährst für niemanden und nichts auf der Welt heute, außer für dich. Und das war, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich so darüber nachdenke, weil das war irgendwie so besonders für mich, nachdem man halt wirklich all die Jahre, was ja auch immer Spaß gemacht hat und der Anspruch war persönlich, halt immer alles rausholen, Performance, so unbedingt irgendwie ein Ergebnis erreichen und sein Bestes geben und. Dass ich so frei war an dem Tag, sowas zu tun und das wirklich nur für mich gemacht habe, das war einfach so krass. Das war so ein Geschenk. Ja. Und das hat sich dann durch den ganzen Tag durchgezogen. Und da muss man dann dazu sagen, Morillon war jetzt auch wirklich ein vermeintlich perfektes Rennen dafür, weil wir hatten einfach so viel ultraspaßige Loma-Stages, die wirklich einfach fahrerisch unglaublich viel Spaß gemacht haben. Und da fiel es dann einem auch relativ leicht, das so zu genießen auf dem Level, sage ich mal. Und ja, das hat sich so durch den Tag durchgezogen und ich habe es echt einfach gefeiert und gefühlt und habe Kurven extra gedriftet und extra Sprünge gesprungen und Manuals gemacht und einfach das voll aufgesaugt. Und ja, im Ziel dann, was du eben angesprochen hast, das war natürlich so die Krönung, wo im Endeffekt fast alle deutschen Fahrer, Fahrerinnen und Leute, die so am Start waren, mich empfangen haben und ja, mir wirklich eine Wertschätzung entgegengebracht haben, die was sehr, sehr Besonderes war für mich, ja. Hm.
Wie waren denn so die letzten, ich sag mal, 300 Meter der letzten Stage?
Kann ich dir genau sagen.
Konntest du die noch sehen oder hast du schon Tränen in den Augen?
Nee, ich konnte die noch sehen. Das war so eine Wiesenkurvensektion und es war geil, weil die Leute standen halt da, haben gefeiert und man kam so richtig pinnt da rein, also komplett breakless, Vollgas. Und ich habe, glaube ich, schon so selber rumgebrüllt beim Fahren und es einfach so genossen. Und dann in der letzten Wiesenkurve, so eine Linkskurve, habe ich nur gesehen, dass außen Boris und Sven im Gras liegen, Fotografen, für die, die es nicht wissen. Und Boris ist jemand, der mich meine ganze Karriere schon begleitet hat. Und dann habe ich halt in der Kurve noch extra so ein Manual in Kurvenlage gemacht, weil ich die halt so im Augenwinkel gesehen habe. Weil ich so dachte, yo, sick, noch einen geilen Shot mitnehmen. Und es war einfach cool. Es sind so viele Sachen da zusammengekommen, die so das Full Circle gemacht haben. So mit Boris hab ich angefangen. Der hat mich zu meinen ersten Sponsoren eigentlich mit begleitet im Rennensport, damals mit dem Mountainbike Rider Racing Team und so. Und dass genau der Typ dann da in der letzten Kurve quasi liegt und ich für den nochmal so ein bisschen upsteasen kann. Ja. Und dann bin ich über die Ziellinie und habe schon vor der Ziellinie so die Hand halt hochgerissen und dann kamen halt die Dudes da schon mit Sektflaschen angerannt und es war schon, in dem Moment habe ich mich ein bisschen gefühlt wie ein Held und hatte so das Gefühl, ich glaube so hätte sich's angefühlt, wenn ich meine EWS gewonnen hätte.
Ja, mega, ey. Boah, ey, das macht mich fast auch so ein bisschen emotional, wenn du das erzählst, muss ich sagen.
Hm. Ja, also. Es ist so krass und ich hätte mir nie erträumen lassen, so eine Plattform dann im Endeffekt zu haben. Und das schließt jetzt auch an das an, was ich eben gesagt habe, wo ich so dachte, oh shit, ich habe irgendwie den Wunsch, das doch selber gestalten zu wollen, wie mein Ende aussieht. Dass es so aussehen würde, so viel Wertschätzung, so viel Liebe von Menschen um mich herum mir entgegengebracht würde, hätte ich mir niemals erträumen lassen. Ich habe natürlich gewusst, dass ich hier und da Einfluss hatte und habe und den deutschen Endurosport ein Stück weit mitgestaltet und geprägt habe mit einer wunderbaren Crew um mich herum. Das war ja nicht meine eigene oder nur meine Arbeit, aber das ich so Fußstapfen oder Fußabdrücke hinterlassen hätte, war mir selber auch nicht bewusst. Und das hat an dem Tag wirklich sich gezeigt. Also, und das haben die Leute mir gezeigt, von bis. Und das war einfach super bewegend und emotional für mich und einfach so wertschätzend. Und ey, ganz ehrlich, ich habe natürlich nie eine EWS gewonnen. Aber ich bin davon überzeugt, dass mir das mehr wert ist.
Mhm.
Als so ein Rennen vielleicht mal hätte gewinnen zu können oder gewonnen zu haben. Es war einfach brutal, brutal gut. Und ich habe im Ziel, hat mich dann der Moderator, Host interviewt. Philipp heißt der, ist ein Franzose, auch legendär in der Rennsportwelt, kennt den eigentlich jeder. Der ist ganz oft am Rollout und moderiert die Leute an und ab und der kennt einen halt auch, ne? Und über viele Jahre bin ich wie oft an dem am Mikrofon vorbei, kurzer Chat, Rollout, Finishline. Und da durfte ich dann auch noch ein paar Worte sagen. Und da habe ich noch zu ihm gesagt, so, dass ich so extremen Frieden habe gerade über die Situation. Halt so, it is well with my soul, war so in meinem Kopf.
Mhm.
Weil ich wirklich so, das war einfach, ja man, es ist perfekt. So, ne? Es ist rund, es ist gut und es gibt gerade nichts in mir, was verkrampft hier dran festhält, sondern ich kann das so voll zufrieden und fröhlich gehen lassen. Und dass ich halt in all den Jahren, also ich liebe einfach Menschen und habe in Menschen investiert und an dem Tag durfte ich was davon zurückbekommen auf eine besondere Art und Weise. Und ich glaube, hätte ich immer nur in Ergebnisse investiert, wäre ich an dem Tag wahrscheinlich einfach still.
Ja.
Aus der Finishline rausgerollt und es hätte niemanden interessiert. Und das ist eigentlich das, was zählt und was das Kapitel rund macht und gut macht.
Mega geil. Also echt Glückwunsch auch zu einer tollen Karriere.
Dankeschön.
Und Wahnsinn. Schön, dass das alles wirklich so ausging und dass du das halt auch einfach so genießen konntest, das ist, glaube ich, super viel wert. Und richtig, richtig cool. Jetzt ist natürlich die Frage, die man sich halt, oder die sich alle Leute stellen. What's next?
Ja, jetzt muss ich natürlich erstmal meine angesparten Millionen verleben.
Natürlich.
Die ganzen Sportwagen, die ich mir gegönnt habe, ausfahren.
Ja.
Wir Ferienhaus wissen alle, auf Ibiza. Muss man auch mal besuchen und so.
Come to the bike industry and you can make hundreds. Ja. Genau. Ja. Die musst du halt jetzt ausgeben.
Hundreds of friends, aber keine Dollars.
Ja.
Ja. Ja, vom Prinzip her geht erstmal, stand jetzt gerade alles normal für mich weiter. Ich bin jetzt vom letzten Rennen nach Hause gekommen und jetzt ist erstmal so ein bisschen Off-Season-Vibe. Sind noch ein paar Aktionen, die anstehen, Shootings, ein Fahrtechnik-Camp und so weiter. Also das Leben geht erstmal normal weiter. Heute Morgen ging es schon weiter mit Kinderarzt und Kindergarten, Eingewöhnung. Also keine Angst, mir wird nicht langweilig. Hausbau haben wir ja auch noch nach wie vor laufen. Da ist jetzt der letzte Push und dann können wir hoffentlich diesen Winter einziehen. Und ja, es wird auf jeden Fall auch im Radsport in irgendeiner Form für mich weitergehen. Ich habe ja, wie du eben auch schon gesagt hast, betont, dass es sich dabei um meine letzte volle Weltcup-Saison handelt und nicht um mein letztes Fahrradrennen, geschweige denn meine letzte Fahrradfahrt. Manche Menschen haben ja so reagiert, als würde ich jetzt abtreten und sterben, so ungefähr. da dachte ich schon so, oh, hab ich zu viel gesagt, so ungefähr.
Nicht übertrieben, ne?
Ja. Nee, aber es gibt schon Ziele, Pläne und Ambitionen, die ich habe. Es gibt auf jeden Fall nach wie vor noch einige Rennen und Events, die ich gerne fahren möchte. Und natürlich auch mit einer anderen Herangehensweise. Also weniger akribisch und positionsresultatsambitioniert, sage ich mal, und dafür mehr auf der Genießerschiene vielleicht. Und da gibt es definitiv noch viele Events, die ich gerne mitnehmen möchte und Abenteuer und Reisen, die da hoffentlich noch vor mir stehen. Und da habe ich
Island.
auch, ja, Island, genau, da habe ich auch voll Bock drauf, auf jeden Fall. Also es gibt noch viele Orte, die ich gerne sehen würde, ob das hinhaut und passt und ob es Menschen gibt, die das auch unterstützen wollen, das sei mal dahingestellt. Aber grundsätzlich habe ich da noch viele Träume und das ist auch ein Grund, warum ich dieses Weltcup-Ding an den Nagel gehangen habe, sage ich mal jetzt, weil in den letzten Jahren halt all diese Dinge immer in den Hintergrund rücken mussten, weil alles unter dem ja, Schatten vom Weltcup fokussierten Racing stand. Und das mit Familie zu kombinieren, war natürlich an und für sich schon eine Herausforderung. Und dann ist halt einfach nicht noch zusätzlich Zeit dafür zu sagen, ich gehe jetzt mal 2 Wochen mit dem Tobi Wogon nach Island, um eine geile Abenteuerreise zu erleben und was zu produzieren. Oder ich fahre jetzt mal noch eine Transmadeira mit oder ich, keine Ahnung, mache dies und jenes Event. Und das sind alles Sachen, wo ich extrem Bock drauf habe, wo ich ja schon immer Lust und Leidenschaft für hatte, aber die einfach in den Hintergrund rücken mussten. Und da freue ich mich jetzt halt extrem drauf, dass ich da diese Freiheit einfach haben darf, nicht einen Trainingsplan zu haben, den ich einhalten möchte, im eigenen Interesse und aus der eigenen Motivation heraus, sondern dass ich einfach sagen kann, ey, diese Woche passt das rein und dann passt das rein. Und in, ich sag mal, der Hoffnung, dass es mit YT weitergeht. Wir haben da schon Ambitionen, das kann und darf ich, glaube ich, hier sagen. Auch wenn mein Vertrag grundsätzlich Ende dieser Saison ausläuft, haben wir natürlich das Bestreben, das hatten wir schon vor 3 Jahren, als ich unterschrieben habe bei YT, dass es mit uns weitergeht. Die finanzielle, wirtschaftliche Lage, wie auch immer, muss ich, glaube ich, gerade keinem erklären. Es ist definitiv herausfordernd und da kann niemand in der Firma, mich natürlich eingeschlossen, gerade die Zukunft prophezeien und sagen, das und das werden wir gewiss tun. Aber sofern es weitergeht, werde ich und hoffe ich mit YT der Szene erhalten bleiben und da auch in ein paar andere Rollen reinwachsen dürfen und einfach gucken, was da auch passt und wo ich meine Qualitäten und erlernten Skills über die letzten 10, 15 Jahre einbringen darf, weil das ist ja, glaube ich, so ein spannender Punkt in der Radszene, das kannst du sicherlich unterstreichen. Ich habe ja jetzt im Endeffekt irgendwie ein Master's-Degree im Schnellfahrradfahren und Szenekenntnis und all diese Dinge, was dir aber niemand bescheinigen kann.
Ja.
Und das ist ja irgendwie so ein relativ umfassender Meisterbrief, den man da irgendwie in die Hand gedrückt bekommt, der aber halt eben nur in der Szene existiert und gewertschätzt werden kann, sage ich mal. Und da hoffe ich natürlich, dass ich das jetzt, ja, ich sag mal, einbringen darf und kann. Und dass es nicht einfach dahin geht. Und man dann halt einfach ja irgendwie sagt, okay, das war's jetzt mit Taxi im Radsport, in der Szene.
Der fährt jetzt
Und
nur noch ein Bagger.
genau, wo ich auch ein glücklicher Taxi wäre, also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Aber genau, da habe ich natürlich Pläne und Ambitionen, der Szene erhalten zu bleiben und auch dem Rennsport erhalten zu bleiben. Und natürlich liegt mir auch das ganze deutsche Rennthema am Herzen. Es ist sicherlich gerade keine einfache Zeit für einen jungen Rennfahrer im Sinne von Weltcup Racing. Enduro an und für sich ist well and alive. Es ist so krass, wie gefragt Enduro-Rennen sind, wie ausgebucht eigentlich Enduro-Rennen oft sind und wie viele Leute Enduro racen und Bock darauf haben. Aber im Weltcup ist es natürlich gerade nach wie vor noch klar und deutlich zu erkennen, mehr und mehr Factory-Teams machen zu. Es ist irgendwie so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und ich glaube, da braucht es noch ein bisschen Zeit, bis sich der Enduro-Weltcup wieder so richtig findet. Aber, und das ist das, was jetzt gerade zählt, finde ich, es ist extrem cool zu sehen, was danach kommt in Enduro Deutschland, was wir für krass talentierte, ambitionierte und wirklich tolle Menschen als Fahrer haben, die da gerade hochkommen. Und da habe ich Leidenschaft für und da will ich mich auf jeden Fall auch einbringen, das weiter zu pushen, weil ich glaube, da habe ich nach wie vor noch ein Standing und eine Verantwortung, die ich nutzen kann. Und wie auch immer das aussehen mag, hoffe ich einfach, dass ich da ja noch ein bisschen was bewegen kann, um den einen oder anderen definitiv noch ein paar Stufen höher zu bringen, als ich das vielleicht schaffen durfte, als ja, manche haben mich Pionier als Pionier bezeichnet für den Sport auf dem Niveau. Natürlich waren vor mir schon Leute auch in der EWS damals erfolgreich. Aber ja, ich glaube schon, dass ich ein Stück weit den Weg für den einen oder anderen da vorgehen durfte und einfach zeigen konnte, was möglich ist. Und dass da jetzt Leute halt nachkommen, ist extrem cool. Und auch das ist eine runde Sache. Gerade jetzt Ende der Saison, beim letzten Weltcup schon, aber ganz besonders bei der Weltmeisterschaft haben die Jungs, die da jetzt nach mir kommen, gezeigt, dass sie da absolut würdig die Spielführerbinde übernehmen können. Und da könnte ich kein größerer Fan von sein. Also auch das ist richtig cool. Ich kann da echt von ganzem Herzen sagen, ich habe da nicht irgendwie, guck da mit einem neidischen Auge drauf, hättest du nach dem Motto, oh shit, jetzt kommt da einer, der ist vielleicht dann doch schneller und dann stirbt mein Legendenstatus so ungefähr, dass ich der schnellste Weltcup-Racer war. Also wirklich, da bin ich völlig frei von und denke mir gerade so, alter krass, ich glaube, die Jungs haben das Potenzial, da wirklich nach ganz, ganz vorne reinzufahren. Und wenn ich da die Möglichkeit habe, werde ich die pushen und alles geben, dass sie es schaffen.
Mega cool. Ich habe natürlich noch hier tausend Sachen auf meinem Zettel stehen. Ich habe also das Gefühl, das passt jetzt gar nicht so richtig, sondern das, was jetzt passt, ist, ja, mich vielleicht auch einfach zu bedanken, weil ich habe natürlich auch immer gerne hingeschaut, wenn du Rad gefahren bist und habe das immer verfolgt und gerade jetzt auch die letzten 2 Jahre hier im Podcast, dass du uns immer mit deinen Geschichten vom Weltcup-Zirkus da auf dem Laufenden gehalten hast. Und du wirst uns hier ja wahrscheinlich auch erhalten bleiben, aber trotzdem möchte ich dieses Kapitel, was du jetzt beendet hast, hier auch soweit beenden und sagen, ey, vielen, vielen Dank fürs Rennfahren, für uns drin, fürs drin teilhaben lassen. Und ich freue mich richtig, was da jetzt kommt und dass du uns da dann davon erzählst.
Vielen Dank. Ja, über die 1000 Fragen können wir ja dann noch andere Podcasts machen.
Genau.
Das heißt, dann haben wir noch ein bisschen was vor uns. Und ich werde euch in jedem Fall auch hier erhalten bleiben. Ganz bestimmt. Solange ihr das Feedback gebt und denkt, dass es in irgendeiner Form relevant und inspirierend ist, was ich von mir gebe, bleibe ich euch gerne noch lange erhalten. Aber ja, das Kapitel ist auch hier damit definitiv abgeschlossen. Und wer weiß, vielleicht kann ich ja der rasende Reporter werden, der dann jetzt den Jungs
Die
was
On-Field-Interviews macht.
aus den Zähnen zieht,
Ja.
die dann weiter berichten können vom Weltcup. Auch da sehe ich Potenzial. Und
Mega
ja,
cool.
ich kann mich auch nur bedanken. Wirklich. Ich könnte mich nicht genug bedanken an all den Stellen, wie krass diese Community mich mit getragen und beflügelt und vor allem auch motiviert hat. Also jede noch so kleine Nachricht und Resonanz, die irgendwie gefeiert hat, wenn man da was geschafft hat und erreicht hat, hat einen immer angetrieben und motiviert, Gas zu geben und weiterzumachen. Besonders in den letzten Jahren, muss ich sagen, hat mich extrem motiviert, wenn mir Eltern, Väter und so geschrieben haben, dass irgendwie mein Dasein und Tun sie aus der Komfortzone gelockt hat und die auch als Väter wieder von der Couch aufs Rad gerückt sind und Gas gegeben haben. Und das bedeutet mir schon wirklich sehr, sehr viel. Es ist echt krass und da kann ich auch nur Danke sagen. Ja.
Wunderbar. Ey. Dann würde ich sagen, wir schicken dich jetzt mal wieder ein bisschen in die Erholungsphase. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt ja nicht nur dieser Rennstress, sondern auch einfach dieser grundsätzliche Druck von dir abfällt. Und ich glaube, ich weiß, wie man sich dann so ein bisschen fühlt. Also wenn so ein Projekt zu Ende geht, dann ist da erstmal relativ viel Erschöpftheit. Und genau, wollen wir dich erstmal ein bisschen recovern lassen und dann hören wir uns hier demnächst wieder.
Vielen Dank. Wir hören uns.
Danke.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.